Herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Ich bin Ilonka und heute ist der 15. Juli und wir lesen weiter in unserer täglichen Bibellese. Ich freue mich, dass ihr auch heute dabei seid und wieder reinhört. Wir lesen wie immer aus der Übersetzung Gute Nachricht Bibel und das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Die einzelnen Stellen gebe ich euch jeweils vorher an und wünsche euch ganz viel Freude und Segen beim Zuhören oder auch beim Mitlesen. Wir lesen aus dem ersten Buch Chronik, Kapitel 19, Vers 1 bis Kapitel 22, Vers 1. Der Ammoniterkönig beleidigt Davids Boten. Einige Zeit danach starb der Ammoniterkönig Nahasch und sein Sohn Hanun wurde König. David dachte, sein Vater stand mit mir in freundschaftlichen Beziehungen. Ich will mit Hanun, seinem Sohn, auch gute Beziehungen pflegen. So schickte er Gesandte hin, die sein Beileid aussprechen sollten. Als die Gesandten im Ammoniterland ankamen, redeten die führenden Männer der Ammoniter Hanun ein: Glaubst du wirklich, dass David seine Gesandten nur geschickt hat, um deinen Vater zu ehren und dir sein Beileid auszusprechen? Sie sind bestimmt gekommen, um unser Land genauestens auszukundschaften. Da ließ Hanun die Gesandten Davids ergreifen, ihnen den Bart und alle Haare abscheren und die Kleider unten bis zum Gesäß abschneiden. So schickte er sie zurück. Als sie noch auf dem Heimweg waren, wurde David gemeldet, wie man seine Gesandten behandelt hatte. Da schickte er ihnen Boten entgegen, und weil sie so schwer geschändet waren, ließ er ihnen sagen: Bleibt in Jericho und kommt erst zurück, wenn euer Bart nachgewachsen ist. Der Sieg über die verbündeten Ammoniter und Syrer. Als König Hanun und die Ammoniter merkten, dass sie David tödlich beleidigt hatten, schickten sie Unterhändler mit 1000 Zentnern Silber nach Mesopotamien, nach Maacha in Syrien und nach Zobah, um überall Streitwagen und Wagenkämpfer anzuwerben. Sie brachten 32.000 Streitwagen zusammen und gewannen den König von Maacha zum Bundesgenossen. Er rückte mit seinen Kriegern heran und sie lagerten vor der Stadt Medeba. Auch die Ammoniter kamen aus ihren Städten und sammelten sich zum Kampf. David erfuhr von diesen Kriegsvorbereitungen und ließ Joab mit dem ganzen Heer der kriegstüchtigen Männer ausrücken. Die Ammoniter bezogen Stellung vor dem Tor ihrer Hauptstadt Rabba, während sich die anderen Könige, die ihnen mit ihren Truppen zu Hilfe gekommen waren, in einiger Entfernung im offenen Feld zum Kampf aufstellten. Als Joab sah, dass die Feinde ihn von vorn und hinten bedrohten, wählte er seine besten Leute aus, um sich mit ihnen den Syrern entgegenzustellen. Die übrigen sollten unter dem Befehl seines Bruders Abishai gegen die Ammoniter kämpfen. Joab sagte zu Abishai: Wenn die Syrer mir zu stark werden, dann komm und hilf mir. Und wenn dir die Ammoniter zu stark werden, komme ich dir zu Hilfe. Nur Mut, lass uns tapfer und unerschrocken für unser Volk und für die Städte unseres Gottes kämpfen. Der Herr wird der Sache den Ausgang geben, der ihm gefällt. Joab schlug mit seinen Leuten los und die Syrer ergriffen die Flucht. Als die Ammoniter es sahen, ergriffen auch sie die Flucht vor Abishai und zogen sich in die Stadt zurück. Darauf ging auch Joab mit seinem Heer wieder heim nach Jerusalem. Als die Syrer aus Maacha erkannten, dass die Israeliten sie besiegt hatten, schickten sie Boten zu den anderen syrischen Volksstämmen nördlich des Euphrats und riefen sie zu Hilfe. Sie kamen, angeführt von Schobach, dem Heerführer Hadad-Esers. Als David davon hörte, rief er alle wehrfähigen Männer Israels zusammen, überquerte mit ihnen den Jordan und kam in die Nähe der Syrer. Nachdem er sein Heer ihnen gegenüber aufgestellt hatte, begannen die Syrer den Kampf. Sie mussten aber vor den Israeliten fliehen. David und seine Männer vernichteten 7000 syrische Streitwagen samt den Pferdegespannen und Besatzungen und töteten 40.000 Mann Fußvolk. Unter den Getöteten war auch der Heerführer Schobach. Die syrischen Könige, die für Hadad-Eser in diesen Krieg ziehen mussten, sahen ein, dass sie Israel unterlegen waren. Sie schlossen mit David Frieden und unterwarfen sich ihm. Von da an waren die Syrer nicht mehr geneigt, die Ammoniter zu unterstützen. Die Unterwerfung der Ammoniter. Im folgenden Frühjahr, um die Zeit, wenn die Könige in den Krieg ziehen, zog Joab mit dem Heer wieder in den Kampf gegen die Ammoniter. Sie verwüsteten deren Land, drangen bis Rabba vor und belagerten die Stadt. David selbst blieb in Jerusalem. Joab eroberte die Stadt und zerstörte sie. Dann kam auch David und nahm dem ammonitischen Gott Milkom die goldene Krone vom Haupt. Sie wog einen Zentner und trug einen kostbaren Edelstein. David selbst wurde nun mit ihr gekrönt. Außerdem nahm er aus der Stadt reiche Beute mit. Die Einwohner setzte er für Bauarbeiten ein. Sie mussten mit Steinsägen, eisernen Hacken und Äxten arbeiten. Ebenso verfuhr David mit allen Städten der Ammoniter und ihren Bewohnern. Dann kehrte er mit dem ganzen Heer nach Jerusalem zurück. Kämpfe gegen die Philister. Danach kam es bei Geser zum Kampf mit den Philistern. Damals tötete Sibichai aus Huscha den Riesen Sippai und die Philister wurden in die Knie gezwungen. Bei einem weiteren Gefecht tötete Elhanan, der Sohn Jairs, den Philister Lachmi aus Gat. Dieser war ein Bruder Goliaths und der Schaft seines Speeres war so dick wie ein Weberbaum. Als es danach bei Gat zum Kampf kam, trat ein besonders großer Riese vor. Er hatte 6 Finger an jeder Hand und 6 Zehen an jedem Fuß, also 12 Finger und 12 Zehen. Er verspottete die Israeliten. Aber Jonathan, der Sohn von Davids Bruder Schima, tötete ihn. Diese Riesen stammten aus Gat und waren Nachkommen von Rapha. Sie wurden von David und seinen Männern erschlagen. David greift in Gottes Rechte ein. Der Satan wollte Israel ins Unglück stürzen, deshalb verführte er David dazu, das Volk zählen zu lassen. David befahl Joab und den Führern des Volkes: Geht durch das ganze Land von Beersheba bis Dan und zählt die Israeliten. Sagt mir das Ergebnis, damit ich weiß, wie viele es sind. Joab erwiderte: Mein Herr und König, ich wünsche von Herzen, dass der Herr sein Volk noch 100-mal so zahlreich macht, wie es schon ist. Alle sind deine treuen Untertanen. Warum fragst du nach ihrer Zahl? Warum soll eine solche Schuld auf Israel kommen? Aber der König ließ sich durch Joab nicht von seinem Plan abbringen. So machte sich Joab auf den Weg und durchzog das ganze Land. Als er wieder nach Jerusalem kam, meldete er David das Ergebnis. Es gab in Israel 1.100.000 Männer, die mit dem Schwert umgehen konnten, und in Juda 470.000. Die Stämme Levi und Benjamin hatte Joab nicht mitgezählt, weil er mit dem Befehl des Königs ganz und gar nicht einverstanden war. Die Strafe trifft das Volk. Gott missfiel, was David getan hatte, darum bestrafte er die Leute von Israel. Da betete David zu Gott: Ich habe ein großes Unrecht begangen, vergib mir doch meine Schuld, ich habe sehr unbesonnen gehandelt. Der Herr aber sagte zu Gad, dem Seher Davids: Geh zu David und richte ihm aus. So spricht der Herr: Ich lasse dir die Wahl zwischen 3 Übeln. Wähle, was ich dir antun soll. Gad kam zum König, überbrachte ihm die Botschaft und fragte: Was willst du? Dass eine 3-jährige Hungersnot kommt oder dass du 3 Monate vor deinen Feinden fliehen musst, um dich mit dem Schwert zu verfolgen? Oder dass 3 Tage die Pest, das Schwert des Herrn, im Land wütet und der Engel des Herrn in ganz Israel viele Menschen tötet? Überleg es dir und sag mir, was für eine Antwort ich dem Herrn bringen soll, der mich geschickt hat. David sagte zu Gad: Ich stehe vor einer schrecklichen Wahl. Aber wenn es denn sein muss, dann lieber in die Hand des Herrn fallen, denn er ist voll Erbarmen. In die Hand von Menschen will ich nicht fallen. Da ließ der Herr in Israel die Pest ausbrechen und es starben an ihr 70.000 Menschen. Er schickte den Todesengel auch nach Jerusalem, um die Stadt zu verderben. Doch als der Herr sah, wie der Engel sein grausiges Werk anfing, tat es ihm leid und er befahl ihm: Halt, es ist genug. Der Engel des Herrn stand gerade auf dem Dreschplatz des Jebusiters Arauna. Als David aufblickte, sah er ihn dort zwischen Himmel und Erde stehen. Er hatte das gezogene Schwert in der Hand und hielt es über Jerusalem hin ausgestreckt. David und die Ältesten der Stadt, alle mit dem Sack bekleidet, warfen sich mit dem Gesicht zur Erde nieder. David betete: Herr, mein Gott, ich bin doch der Schuldige. Ich habe den Befehl zur Zählung gegeben. Ich, der König, habe mich schwer verfehlt. Mein Volk, diese unschuldige Herde, hat nichts Böses getan. Herr, mein Gott, strafe mich und meine Familie, aber verschone dein Volk mit solchen Plagen. David erwirbt den Platz für den Tempel. Der Engel des Herrn befahl Gad, dem König zu sagen, er solle zum Treschplatz des Jebusiters Arauna hinaufgehen und dem Herrn dort einen Altar errichten. David ging hin, wie der Seher es ihm im Namen des Herrn befohlen hatte. Arauna hatte vorher gerade mit seinen 4 Söhnen Weizen gedroschen. Als er sich dabei umwandte, hatte er den Engel gesehen. Seine Söhne waren weggelaufen und hatten sich versteckt. David ging also zu Arauna. Als dieser aufschaute und David kommen sah, ging er ihm vom Treschplatz aus entgegen und warf sich vor ihm nieder. David sagte zu Arauna: Überlass mir den Treschplatz. Ich will ihn dir zum vollen Preis abkaufen und darauf dem Herrn einen Altar errichten, damit die Seuche aufhört. Arauna antwortete: Nimm ihn, mein Herr und König, und verfahre damit nach deinen Wünschen. Ich gebe ihn dir umsonst und dazu auch die Rinder für das Brandopfer, den Dreschschlitten als Brennholz und den Weizen für das Speiseopfer. Nein, sagte der König, ich möchte ihn dir zum vollen Preis abkaufen. Ich will nicht dein Eigentum wegnehmen, um es dem Herrn zu geben, und ich will ihm auch keine Brandopfer darbringen, die ich nicht bezahlt habe. David zahlte Arauna 600 Goldstücke für den Platz. Dann baute er dort einen Altar für den Herrn, opferte darauf Brandopfer und Mahlopfer und rief zum Herrn. Und der Herr antwortete ihm durch Feuer, das vom Himmel fiel und das Brandopfer auf dem Altar verzehrte. Dem Engel aber befahl er, das Schwert wieder einzustecken. David erkannte, dass der Herr ihn erhört hatte und dass er ihm dort auf dem Treschplatz des Jebusiters Arauna Opfer darbringen durfte. Die Wohnung des Herrn, die Mose in der Wüste angefertigt hatte, und der dazugehörende Brandopferaltar befanden sich zu dieser Zeit noch an der Opferstätte in Gibeon. David wagte aber nicht mehr, dorthin zu gehen, um den Herrn zu befragen. So sehr hatte ihn der Engel des Herrn mit dem Schwert erschreckt. Deshalb sagte er: Hier soll der Tempel für den Herrn, unseren Gott, gebaut werden und der Altar, auf dem die Brandopfer der Israeliten dargebracht werden. Wir lesen aus Römer 2 ab Vers 17 bis Kapitel 3 Vers 8. Das jüdische Volk macht keine Ausnahme. Wie steht es denn mit euch Juden? Ihr führt euren Namen als Ehrennamen. Ihr gründet euer Vertrauen auf das Gesetz und ihr seid stolz auf eure besondere Beziehung zu Gott. Aus dem Gesetz kennt ihr seinen Willen und könnt beurteilen, was in jeder Lage das Rechte ist. Ihr wisst euch berufen, die Blinden zu führen und denen, die im Dunkeln sind, das Licht zu bringen, die Unverständigen zu erziehen und die Unwissenden zu belehren. Denn mit dem Gesetz habt ihr in vollendeter Form alles, was der Mensch über Gott und seinen Willen wissen muss. Ihr belehrt also andere, aber euch selbst belehrt ihr nicht. Ihr predigt, stehlt nicht und stehlt selbst. Ihr sagt, brecht nicht die Ehe und tut es selbst. Ihr verabscheut die Götzenbilder und bereichert euch am Handel mit ihnen. Ihr seid stolz auf das Gesetz, aber ihr lebt nicht danach und macht Gott Schande. So steht es in den Heiligen Schriften: Durch euch kommt der Name Gottes bei den Völkern in Verruf. Auch die Beschneidung nützt euch nur, wenn ihr das Gesetz befolgt. Wenn ihr es übertretet, steht ihr in Wahrheit den Unbeschnittenen gleich. Wenn aber nun Unbeschnittene nach den Vorschriften des Gesetzes leben, werden sie dann nicht von Gott den Beschnittenen gleichgestellt? So kommt es dahin, dass Unbeschnittene einst über euch Juden das Urteil sprechen werden. Solche nämlich, die das Gesetz Gottes befolgen, während ihr es übertretet, obwohl ihr es schriftlich habt und beschnitten seid. Beim Judesein geht es nicht um äußerliche Merkmale, und bei der Beschneidung nicht um den äußeren, körperlichen Vollzug. Die wahren Juden sind die, die es innerlich sind. Und die wahre Beschneidung ist die Beschneidung des Herzens, die nicht nach den Buchstaben des Gesetzes erfolgt, sondern durch den Geist Gottes. Juden in diesem Sinn suchen nicht den Beifall der Menschen, aber sie werden bei Gott Anerkennung finden. Auseinandersetzung mit Einwendungen. Was hat dann das jüdische Volk den anderen Völkern voraus? Bedeutet es überhaupt noch etwas, zum Volk der Beschneidung zu gehören? Doch, in jeder Hinsicht eine ganze Menge. Erstens hat Gott ihnen sein Wort anvertraut. Es stimmt zwar, dass einige dieses Vertrauen enttäuscht haben, aber kann das Gottes Treue aufheben? Auf keinen Fall. Vielmehr wird sich am Ende herausstellen, dass Gott zuverlässig ist, die Menschen aber samt und sonders versagt haben. So steht es in den Heiligen Schriften: Es wird sich erweisen, Herr, dass deine Worte zuverlässig sind, du wirst Recht behalten, wenn dich jemand zur Rechenschaft ziehen will. Wenn aber unsere Untreue die Treue Gottes erst richtig ins Licht setzt, was dann? Ist Gott dann nicht ungerecht, wenn er uns vor sein Gericht stellt? Ich rede eben wie Menschen reden, aber das kann nicht sein. Wie könnte er sonst die ganze Welt richten? Du sagst, wenn durch mein Versagen die Zuverlässigkeit Gottes erst voll zur Geltung kommt und sein Ruhm vergrößert wird, dann darf er mich doch nicht als Sünder verurteilen. Nun, dann könnten wir auch gleich sagen, tun wir doch Böses, damit Gutes dabei herauskommt. Einige verleumden mich und unterstellen mir solche Grundsätze. Sie werden der verdienten Strafe nicht entgehen. Psalm 11. Geborgenheit bei Gott. Von David. In der Nähe des Herrn bin ich geborgen. Warum sagt ihr zu mir, Vogel, flieh ins Gebirge? Die Mörderbande hat schon den Bogen gespannt, der Pfeil liegt schussbereit auf der Sehne, um im Dunkeln schuldlose Menschen zu töten. Wenn jede Ordnung zerbrochen wird, was richtet dann noch einer aus, der sich an Gottes Ordnungen hält? Der Herr ist hier in seinem heiligen Tempel, er, dessen Thronsitz im Himmel steht. Seine Augen sind auf die Menschen gerichtet, nichts entgeht seinem prüfenden Blick. Der Herr sieht die Treuen, die ihm gehorchen, und die Untreuen, die ihn missachten. Wer Gewalt liebt, den hasst er von Herzen. Er straft die Schuldigen mit harten Plagen. Feuer und Schwefel lässt er auf sie regnen, sengenden Glutwind schickt er ihnen. Der Herr ist treu, und er liebt es, wenn Menschen treu sind. Wer redlich ist, darf in seiner Nähe leben. Aus Sprüche 19, die Verse 10 bis 12. Ein Leben im Wohlstand passt nicht zu einem Dummkopf, noch weniger steht es einem Sklaven zu, über Angesehene zu herrschen. Ein Mensch, der Einsicht hat, regt sich nicht auf. Es gereicht ihm zur Ehre, bei Kränkungen Nachsicht zu üben. Der Zorn des Königs ist wie das Brüllen eines Löwen, aber seine Gunst ist wie Tau, der das Gras erfrischt. Das war die Bibellese für heute. Ich möchte euch noch die Losung mitgeben aus 1. Mose 31, Vers 42. Gott hat mein Elend und meine Mühe angesehen. Und in 1. Korinther 15, Vers 58, da schreibt Paulus: Ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Und damit wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Samstag. Und wenn ihr wollt, dann hört doch auch morgen wieder rein. Wir lesen weiter. Bis dann. Tschüss.